Heute bei «Apropos», die Schweiz hat gewählt.
Es ist der Erfolgstag der konservativen Schweiz.
Die Schweiz rückt nach rechts.
Auf den Grünrutsch 2019 folgt nun der Rechtsrutsch und dieser fällt deutlicher aus als erwartet.
Die SVP hat bei diesen Wahlen das zweitbeste Resultat in ihrer Geschichte gemacht. In der Mitte sind die FDP und Mitte etwa gleich auf, links verlieren die Grünen massiv.
Es ist ein grünes Debakel, -4%. Auch die Grünliberalen dürften verlieren.
Was bedeutet das für die nächsten 4 Jahre? Über das reden wir heute mit Mario Stäuble. Er ist Inlandchef von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Guten Abend, Mario.
Sali, Philipp.
Es ist kurz nach 10 Uhr Nacht, am Wahlsonntag. Was wissen wir jetzt, was wissen wir noch nicht?
Wir wissen eigentlich fast alles. Es sind jetzt 25 von 26 Kantonen ausgezählt im Nationalrat. Und in der zweiten Kammer, im Ständerat, sind die Wahlen soweit komplett. Es sind 31 von 46 Ständeräten gewählt. Und 15 Positionen sind noch offen, die werden sich in einem zweiten Wahlgang klären.
Wahlbeteiligung, Frauenanteil, weiss man auch schon.
Ja, es gibt eine Hochrechnung bei der Wahlbeteiligung, die ist 46,9% und der Frauenanteil, der ist 38% voraussichtlich ungefähr. Was etwa 4% tiefer wäre, wie vor 4 Jahren, wo die Frauenwahl war.
Du hast gesagt, 25 von 26 Kantonen sind ausgezählt. Was kannst du uns über das Resultat in diesen Kantonen sagen?
Ja, man kann sagen, dass der ganz klare Gewinner von dieser Wahl ist die SVP, die über 3% kann zulegen kann. Und auf der anderen Seite, die ganz klaren Verlierer sind die Grünen, die 4% verlieren.
Kann man die Prozent auch schon in Sitz umlegen?
Ja, das kann man. Also die SVP hat neu 61 Sitze, das bedeutet einen Gewinn von 8 Sitzen. Und die Grünen haben neu 21 Sitze, das bedeutet einen Verlust von 7 Sitzen. Was wir da vielleicht gerade auch anknüpfen können, und was relativ noch brutaler ist, sind die Grünen-Liberalen, wo von 16 Sitz 5 verlieren. Also es ist zwar absolut ein bisschen weniger, aber relativ gesprochen ist es einfach nochmal ein stärkerer Abstieg.
Bei den anderen Parteien sind die Verschiebungen minimer, oder?
Ja, genau. Also die SP gönnt leicht, die legt 2 Sitze zu. Mitte gönnt auch leicht, auch 2 Sitze mehr auf Lager. Die FDP bleibt stabil. Und dann gibt es eben noch ein paar kleine Parteien wie die EVP, die einen Sitz verliert und so weiter. Aber die grossen Bewegungen sind wirklich bei der SVP und bei den Grünen.
Wir haben es auf der Grafik gesehen. Die SVP legt laut Hochrechnung 8 Sitze zu und erreicht damit fast wieder ihr Allzeithoch. Die sogenannte 10-Millionen-Schweiz, die man verhindern solle, war das Wahlkampfthema der SVP. Offenbar konnte die Partei von Präsident Marco Chiesa damit auch bei gemäßigten Wählerinnen und Wählern punkten.
Der Rechtsrutsch ist die grosse Geschichte von diesem Wahlsonntag. Kannst du es da historisch beziehen?
Ja, also wenn man sich zurückerinnert, wann hat eigentlich die SVP wirklich einen Aufstieg erlebt? Dann war das in den 90er Jahren mit dem Christoph Blocher als Motor von dieser Partei, mit der Europadiskussion. Und das hat eigentlich immer weiter zugenommen mit der ersten Spitze im Jahr 2015, wo wir schon mal eine grosse, grosse Zuwanderungsdebatte hatten. Und dann vor 4 Jahren war die Klimawahl, die Frauenwahl, wo die SVP ein Stück verloren hat wieder. Und wir befinden uns jetzt eigentlich auf einem zweiten Peak von der SVP, knapp unter 30%. Also ja, es ist wie so, die SVP ist eigentlich auf dem Höchststand in der Geschichte und ich kann ihre Themen im Moment sehr gut platzieren und entsprechend auch in Wahlerfolg ummünzen.
Warum ist das so?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, der wichtigste ist die Konjunktur der Themen. Oder wir befinden uns in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Wir haben mehrere Krisen hinter uns und stecken noch in mehreren drin. Wenn man an den Ukraine-Krieg denkt, wenn man an den Krieg in Nahost denkt, der jetzt neu dazugekommen ist seit dem 7. Oktober. Wir haben eine riesige Energiediskussion, die gekoppelt ist an den Ukraine-Krieg. Das führt zu Inflationsgeschichten. Und gleichzeitig haben wir einen Druck auf unsere Wirtschaft aus diesem Grund heraus. Also wir haben eine Themenlage, wo der Konservative sehr stark entgegenkommt. So. Und dann haben wir als zweites eine SVP, die ihre Best-of-Platte optimal abgespielt hat. Also die haben die Zuwanderungsthemen aufgenommen und umgesetzt, wie sie es halt schon mehrfach gemacht haben und darum auch ganz genau wissen, wie sie es machen müssen. Oder mit bestimmten Schlagwörtern auf bestimmte Personengruppen zielen Also zum Beispiel kriminelle Ausländer, das hat man gesehen in den letzten Monaten vor der Abstimmung, wie man das nochmal neu lanciert hat und ganz klar Einzelfälle rausgenommen hat von irgendwelchen Delikten oder mutmaßlichen Delikten, die passiert sind, die man eingesetzt hat als Wahlmittel zur Mobilisierung von der eigenen Basis. Und das hat sehr gut funktioniert.
Die Grünen, die Wahlverlierer, haben der SVP einen rassistischen Wahlkampf vorgeworfen.
Ich habe von der grössten Partei dieses Landes eine sehr aggressive, zum Teil rassistische Kampagne erlebt und ich hoffe nicht, dass das der neue Standard ist in diesem Land.
Ja, für Herr Glättli, wenn man über die Realität spricht, das ist Rassismus. Nein, die sind nur Fakten, Herr Glättli. Die sind nur Fakten und die Leute wissen das.
Das war der grüne Chef Balza Glättli und der SVP-Chef Marco Chiesa. Hat Balza Glättli recht?
Ja, das ist noch ein bisschen umstritten. Also es hat ja die Kampagne gegeben, die neue Normalität. Und da hat eben die SVP genau das gemacht. Sie haben Sujets genommen von Straftaten von Ausländerinnen und Ausländern, vor allem junge Männer, dunkelhäutig oft, und haben dann die Beispiele gebracht und gesagt, wenn ihr das nicht wollt, wählt die SVP. Und dann geht es ein bisschen um die Feinheiten von der Antirassismus-Strafnorm, ob man da wirklich jetzt im roten Bereich ist oder nur im orangen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist rot, und es gibt Leute, die sagen, das ist orange. Aber ich würde sagen, das spielt gar nicht so einen Ruggel, weil die SVP tut das wie mit einberechnen, dass man vielleicht mal mit einem Fuß im illegalen Bereich steht. Hauptsache, man kann die Botschaft bringen, weil die Strafe, die hinten nachkommt, das treibt man dann vor sich her, wie einen, oder das heftet man sich als Revers wie einen Ehrenausweis, weil man ja die Wahrheit gesagt hat. Also ich würde sagen, es ist härter an der Grenze zum Rassismus, sicher populistisch, sicher polemisch, sicher vereinfachend und zu bis überspitzend. Ja, aber es schrammt halt wirklich gerade zu dem entlang, was legal ist so.
Was passiert jetzt nach dem Wahlsieg mit der Zuwanderungsdebatte?
Ja, sie wird härter geführt werden und sie wird sicher auch giftiger geführt werden und sie wird sich dann konkretisieren in den Themen, die jetzt im Moment gerade spielen. Wenn man daran denkt, dass Deutschland darüber diskutiert hat, wieder Grenzkontrolle einzuführen und das zum Teil auch schon gemacht hat, die Debatte nimmt bei uns auch Fahrt auf. Es wird darum gehen, in der Asyldebatte, wie kann man in einzelnen Bereichen die Schrauben anziehen, wie kann man in einzelnen Bereichen restriktiver werden und den Druck erhöhen auf die Asylministerin, die eine Linke ist, oder? Die SP-Frau Elisabeth Baum-Schneider, die sowieso schon in den Defensiven ist, die wird noch mehr in die Defensive geraten jetzt, weil die anderen Kräfte Auftrieb haben.
Die SVP ist nicht allein mit diesen Ideen, sie kommt auch Unterstützung von anderen über.
Auch wenn es kein eigentliches Wahlkampfthema Nummer 1 gegeben hat, aber ich glaube schon, man muss sagen, der große Zugewinn der SVP, der sich abzeichnet, hat mit dem Thema Migration zu tun. Und ich meine dort vor allem mit dem Thema Asyl. Und wir müssen dort konsequenter werden. Das ist auch jetzt ein Auftrag und ein klares Signal der Schweizer Bevölkerung.
Wir haben Terry Burkhardt gehört, der Chef der FDP. Er hat angekündigt, die SVP in diesen Fragen Asyl, Zuwanderung zu unterstützen. Ist das ein Volk von diesem Rechtsrutsch?
Ja, das kann ein Volk sein, oder? Auch der Terry Burkhardt spürt natürlich, wo jetzt im Moment die Konjunktur ist. Aber wir haben ja schon oft gesehen, dass es, wenn es dann konkret wird, dann an der einzelnen Sachfrage sich entscheiden wird, ob die FDP und die SVP wirklich zusammenspannen oder nicht. Die beiden Parteien sind sich mal näher, mal nicht. Das kommt extrem darauf an, um was es gerade konkret geht. Das war jetzt einfach einmal eine Aussage am Wahlsonntag, würde ich sagen, oder?
Gibt es schon andere Themen, wo man sieht, dass der Rechtsrutsch schon konkrete Folgen hat?
Ja, also ich glaube, es geht durch das ganze Band durch, oder? Man kann sich mal überlegen, wie ist sich die Energiepolitik? Wenn Mitte rechts dort ein bisschen Auftrieb hat, wird das bedeuten, dass die Energiewende oder die Kräfte, die für die Energiewende gestanden sind, für mehr nachhaltige Energie, die werden jetzt an Kraft verlieren. Also die beiden Parteien, die das Grün im Namen haben, haben massiv Schub verloren. Das heisst, all die Vorlagen, die werden kommen, wo es darum geht, umzubauen, die werden es schwerer haben. Oder man könnte sich auch überlegen, was bedeutet denn das für die Kernkraft? Die hat sicher jetzt auch wieder mehr Fürsprecher. Die Frage ist, wie viel mehr und lange das, um irgendetwas zu verändern in dieser doch sehr verhockten Frage oder nicht? Aber das Gleiche kann man dann auch sich überlegen in der Gesellschaftspolitik, wo man kann sagen, zum Beispiel Kita-Vorlagen, die wieder ins Parlament kommen. Da wird es sicher nicht einfacher werden. Und es wird tendenziell eher einen Kompromiss geben, der konservativer ist und weniger weitgehend, wenn man das nochmal in die Hand nimmt, oder? Also es ist wie durch die Band durch, könnte man sagen, hat jedes Thema eine konservativere Färbung bekommen.
Wenn wir schon mit Terry Burkhardt und der FDP sind, was ist jetzt genau in der Mitte passiert? Hat die Mitte von Gerhard Pfister den Freisinn jetzt überholt oder nicht?
Das ist jetzt eben super, weil es fehlt ja noch ein Kanton und im Moment sind beide Parteien bei 14,6%. Das heisst, es ist jetzt zwar Viertel ab 10 Uhr am Abend, aber wir werden erst Viertel ab 11 Uhr oder vielleicht sogar noch später genau wissen, welche Partei jetzt die Nase vorne hat. Aber wenn die Leute dann den Podcast hören, am Montagmorgen früh oder am Montagmittag, dann werden sie es wissen, weil dann kann man es ganz einfach nachschauen und dann wird man sehen, welche Partei die Nase vorne hat. Und du kannst jetzt sagen, ja gut, kommt doch nicht darauf an, sind beide etwa gleich stark, so what? Es ist eben so, dass bis jetzt die FDP immer vorne war, eigentlich. Und dass die FDP jetzt gerade 175 Jahre nach Staatsgründung Gefahr läuft, von dritten zur viertstärksten Kraft durchgereicht zu werden. Und das ist einfach für die Partei, die sich so als staatstragend empfindet und als, wie soll ich sagen, fast verwachsen ist mit unserem Bundesstaat, dass die so ein Stück weit marginalisiert wird, das ist natürlich vor allem im Selbstverständnis sehr schmerzhaft. Und auf der anderen Seite ist für die Mitte, die vor ein paar Jahren noch CVP geheissen hat, darum ein riesiges Handicap hat, irgendwie sehr stark katholisch positioniert war, für die ist das ein riesiger Sieg, weil sie hat sich können befreien aus dem, hat können fusionieren. Also sie hat den Namen geändert und eine Fusion durchgezogen, beide Sachen, die man manchmal politisch als fast unmöglich anschaut. Und jetzt steht man trotzdem da und hat vielleicht sogar noch die Nase einen Millimeter vorne. Das ist einfach ein rechter, jetzt nicht hart auf der Liste, so auf den Köpfen und so, aber psychologisch ist das einfach so, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen.
Und wir haben immer gesagt, amtierende Bundesräte, die noch einmal antreten, werden von der Mitte bestätigt. Und dann habe ich immer auch noch gesagt, und daraus eine Lösung zu finden, das ist die Quadratur des Kreises. Aber dass die FDP vor genau 20 Jahren der Meinung war, dass meine Partei damals mit dem genau gleichen Wähleranteil, die die FDP jetzt hat, nur noch Anspruch hat auf einen Sitz, darf man in den Geschichtsbüchern gerne einmal nachlesen.
Wenn man Gerhard Pfister am Wahlsonntag zugelassen hat, noch bevor all die Resultate gekommen sind, dann muss man sagen, indirekt hat er eigentlich schon den zweiten Sitz von der FDP im Bundesrat angegriffen. Hast du das auch so gehört?
Ja, yeah. So halb. Ich glaube, er wird sich wie so ein bisschen die Türen offen lassen und ein bisschen darauf spekulieren, was jetzt echt alles noch könnte passieren den nächsten Monat. Weil er hat ja eigentlich schon immer gesagt, wir wählen keine bestehende Bundesrat ab. Und nach jetzigem Stand wird ein SP-Sitz frei, wo mutmaßlich der SP wieder zusteht. Und was er eigentlich darauf abzielen würde, wäre ein Sitz auf einen schwächelnden FDP-Bundesrat. Also zum Beispiel auf einen Ignacio Cassis. Aber das sagt man natürlich nicht so früh fadengerade raus. Das wäre taktisch ungeschickt, wenn man einen Angriff würde planen. Man würde eher noch warten und ein bisschen geduldig und das ein bisschen köcheln lassen und dann im richtigen Moment mit der Forderung kommen, wenn sich sie aus irgendeinem Grund ergibt. Aber gleichzeitig hat sich der Gerhard Pfister halt schon auch staatstragend immer gegeben und er will wie Ficke Mühle machen, oder? Wenn sich die Gelegenheit ergibt, machen und wenn nicht, dann ist auch gut. So.
Komm Mario, wir reden über die Verlierer von diesem Sonntag.
Deutlich ist es auf der Verliererseite bei der Grünen Partei. Minus 4,1%. Balthasar Glättli, das ist ein Debakel.
Das ist nicht das Resultat, das wir angestrebt haben, da haben Sie recht. Und es ist auch eine aus meiner Sicht nicht verdiente Klassierung der Wählerinnen und Wähler, aber es ist eine Schlappe, das kann man nicht schönreden.
Das war Balthasar Glättli, den wir gehört haben, der Parteichef der Grünen. Ist es ein Debakel für die Grünen?
Also, unser Reporter Christian Zürcher hat in seinem Notizblock einen Satz von Herrn Glättli, der heisst, oh, das ist schon ein ziemlicher Fuck-up. Und ja, also da muss man eigentlich nicht mehr hinzufügen, oder? Also man kann es ein bisschen in den Kontext setzen und sagen, historisch ist es so, dass die Grünen natürlich vor 4 Jahren mehr gewonnen haben, als sie jetzt verlieren. Also es ist wie, sie sind stark gestiegen und sind jetzt ein Stück weit wieder abgesunken. Das Problem ist einfach, dass sie eigentlich ein Thema hätten, dass der Klimawandel, wo eigentlich müsste viel mehr ziehen. Weil wir haben wieder und wieder gesehen, wie das die Leute umtreibt und wie sie es eigentlich beschäftigen und wie ein grosser Teil der Bevölkerung eigentlich Lösungen will. Die interessante Frage ist, warum es den Grünen nicht gelingt, sich als die Partei zu positionieren, die genau diese Lösungen bringt, ohne sich sonst irgendwie zu verheddern. Die Grünen sind irgendwie, also erstens mal sind sie halt aus ihrer Geschichte heraus eine Verzichtspartei, eine Partei, die auch immer ein bisschen, so ein bisschen Leiden erzwingt, nicht unbedingt eine lustvolle Partei. Und gleichzeitig traut man ihnen in anderen Bereichen halt nicht unbedingt Lösungen zu. Also wenn man jetzt über Waffenexport redet oder Waffenreexport zum Beispiel, sind sie viel bremsiger gewesen als die SP, die sich gewandelt hat und durch das auch eine breitere Bevölkerung angesprochen hat. Also man hat den Eindruck, dass die Grünen sich manchmal selber wieder ein Bein stellen. So. Und ich glaube, sie haben ein Timing-Problem gehabt. Es ist ihnen nicht gelungen, im Sommer aus allen Rohren zu schiessen und zum Beispiel aus dieser Millionenspende, die sie eingenommen haben, mit dem irgendeine Kampagne zu entwickeln, die Debatte dominiert hätte.
Haben ihnen Klimakleber geschadet, wo viele Leute recht aufgeregt haben?
Das ist eine gute Frage. Das werden wir herausfinden, oder? Also, was wir wissen, ist, dass extrem viele Leute sich an denen gestört haben, oder? Wir wissen aber nicht, wie fest dass sich der Ärger und die Wut auf die Aktivisten übertragen hat auf die Grünen. Es hat ja ein paar Grüne gegeben, die sich von dem auch klar distanziert haben. Es hat ein paar gegeben, die so Verständnis signalisiert haben. Und ich frage mich, ob bei der Wählerschaft oder bei der potenziellen Wählerbasis der Grünen wirklich da so viel Ärger hat entstehen. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Aber ich muss sagen, wir wissen das schlicht noch nicht. Das werden wir noch versuchen herauszufinden.
Was die Grünen immer gesagt haben, recht offensiv zu diesem Sommer, ist, dass sie für den Bundesrat kandidieren. Sie haben heute nach der herben Niederlage nicht gesagt, dass sie das nicht machen, sondern sie haben gesagt, dass sie am Freitag darüber werden befinden und dass es durchaus eine Möglichkeit ist, dass sie tatsächlich antreten. Machen sie das wirklich?
Ja, wir werden es sehen. Aber der Punkt ist halt auch da wieder, es geht nicht um, was steht im Notizblock und wie sind genau die Sitze angeordnet und wie ist der formelle mathematische Anspruch auf einen möglichen Bundesratssitz, wo es ja sowieso 25 Methoden gibt, um das zu berechnen. Das Problem ist, dass man psychologisch in der Defensive ist und nicht kann überzeugend anstehen und etwas einfordern und den Anspruch erheben und das auch glaubwürdig machen, weil man einfach so aufs Dach bekommen hat jetzt gerade. Und aus dem heraus in Angriff zu kommen, das ist eine rhetorisch-psychologische Unmöglichkeit, glaube ich. Und jeder, der jetzt antritt, wird einfach verbrennt von den Grünen. Und es wäre so eine Art das, ja, ein politisches Himmelfahrtskommando.
Wenn wir schon bei den Verlierern sind, Mario, gibt es Abwahlen, die man so nicht erwarten konnte?
Ja, eine ganze Ladung. Also mir kommt gerade der Mustafa Atici in den Sinn, der für die SP noch in Basel als Bundesrat kandidiert hat. Zum Glück hat er die Kandidatur zurückgezogen, weil jetzt ist er abgewählt worden. Und sonst wäre er ein Bundesratskandidat, der nicht einmal mehr im Parlament sitzt. Das wäre auch eine gröbere Peinlichkeit gewesen. Er ist ein Beispiel. In Zürich gibt es auch ein sehr bemerkenswertes Beispiel. Meret Schneider, sehr bekannte Politikerin von den Grünen, die abgewählt worden ist. Der Jörg Mäder, GLP. Judith Beläsch, GLP. Also dort sieht man ganz klar in Zürich, wie die Verschiebungen bei der GLP und bei den Grünen zu Verlust geführt haben. Im Aargau haben wir Lilian Studer, das ist Präsidentin von der EVP, also von der Evangelischen Partei, die abgewählt worden ist. In Fribourg Frau Schneider-Schüttel, zum zweiten Mal schon abgewählt. Der Roland Fischer, GLP in Luzern, zum zweiten Mal schon abgewählt. Das ist natürlich besonders brutal, oder? Wenn man es nochmal reinschafft und dann kommt man nochmal, dann kassiert man nochmal so von der Stimmbevölkerung. Das ist, glaube ich, etwa höchst strafpolitisch.
Und auf der anderen Seite, was sind spektakuläre Neueinzüge ins Parlament?
Ja, also mir kommt zum Beispiel Anna Rosenwasser in den Sinn. Sie ist eine LGBTQ-Aktivistin in Zürich. Sie kommt jetzt ins Parlament rein, ohne die klassische Ochsentour gemacht zu haben, sondern sie ist mehr als Autorin, als Aktivistin, als auf den sozialen Medien auch bekannt gewesen und hat diese Plattform können nutzen und ins Parlament reingumpen. Aber es gibt eben auch das Gegenbeispiel, einen anderen SPler, einen Jungen, der Flavien Gusse, auch in Zürich, der hat auch eine grosse Social-Media-Followerschaft gehabt, eine grosse Kampagne gefahren, dann auch, eine digitale, hat es dann aber nicht geschafft. Oder? Also es ist nicht so einfach, du kannst nicht einfach bekannt sein und ins Parlament kommen. Zanja Meti, GLP, ist auch so ein Beispiel, auch in Zürich. Dann von den Neugewählten fällt auf den Islam Alishai, körperlich beeinträchtigt, recht stark, hat aber einen sehr engagierten, auch einen sehr sichtbaren Wahlkampf mit einem enormen Budget gemacht. Also der hat das unbedingt wollen und hat es geschafft. Und durch das haben wir jetzt mit dem Philipp Kutter zwei Vertreter aus dem Kanton Zürich mit körperlicher Beeinträchtigung. Dann Nina Fehr-Düssel ist auch auffällig. Sie ist Tochter von Hans Fehr, vom SVP-Politiker, auch in Zürich. Eine Juristin, eine Jüngere. In Nidwalden ist zum ersten Mal eine Frau im Nationalrat gewählt worden, Regina Durer. Dann, was mir auch aufgefallen ist, in Genf ist der Charles Ponce gewählt worden. Der ist 76 und ist, wie soll ich sagen, so, wirklich so ein Oldschool-Anwalt, der jetzt für die SVP ins Parlament kommt. Und in Luzern, der David Roth, den kennt man, früherer Juso-Präsident.
Sehr interessant. Und in Bern? Das fehlt eben noch, wie es auch einige.
Ja, genau. Also in Bern, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie mal, ob der Retonaus es noch schafft. Der Sicherheitsdirektor von der Stadt Bern Mitte, wo Sie sicher auch schon gehört haben davon, im Zusammenhang mit Fußballspielen, Demonstrationen oder Krawall um die Reitschule. Das wird interessant, ob er es auch schafft. Es sieht im Moment noch aus, aber ich kann es Ihnen noch nicht richtig sagen jetzt.
Wird alles nachgeführt auf unserer Webseite. Mario, du bist seit etwa 12 Stunden dran jetzt. Was bleibt von diesem Tag?
Also mich fasziniert einfach immer wieder, wie das so alles zueinander kommt und wie sich dann wie ein neues Bild von dem Land formt, wo man so sieht, rausgumpen aus diesen Wähleranteilen und was man da alles daraus herauslesen kann. Wie die Stimmung ist in diesem Land und wo das Land mental gerade steht. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Ja, und gleichzeitig spiegelt es halt einfach gerade auch die grosse Lage, also die Weltlage, dass man sich einfach in einer Situation befindet, wo anspruchsvoll ist und wo der Druck am Steigen ist. Und ich glaube auch, dass es im Moment keinerlei Zeichen gibt davon, dass sich die würden entspannen. Und ich glaube darum, dass wir werden herausfordernde 4 Jahre haben und eine schwierige Legislatur vor uns haben, wo das Parlament wird müssen bessere Lösungen hinkriegen, wie sie die letzten 4 Jahre hinkriegt haben. Oder? Wir haben in vielen grossen Dossiers geklemmt. Und der Auftrag an das neue Parlament wird sein, dass sie die Blockaden lösen können. Weil sonst wird es einfach immer wieder so sein, dass der Druck von außen die Schweiz zur Bewegung zwingt. Und dann sind die Lösungen meistens angewurstelt. So.
Sehr schön. Und was machst du jetzt noch?
Ich gehe noch Pizzakartons wegräumen. Und dann muss ich noch den Tag vom Mond planen.
Viel Spass bei dem. Danke für das Gespräch, Mario.
Sehr gern. Gute Nacht, Philipp.
Das war es, unsere Folge zum Wahlsonntag in der Schweiz. Wer noch mehr will zu den Wahlen gehören, dann empfehle ich das Politbüro Spezial. Findet ihr auch in diesem Feed. Was ich auch allen sehr ans Herz lege, ist ein Live-Chat mit Raffaella Birder, der Chefredaktorin vom Tag. Das ist am 1 auf der Webseite, wo man selber Fragen stellen kann. Und dann ja, macht's gut. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.